Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Live-Gäste, ich darf Sie begrüßen zu unserer zweiten Diskussion in der Reihe Digitaler Espresso zum Thema Bildung sozial digital. Am Mikrofon hören Sie auch dieses Mal André Schröder, pädagogischer Referent im Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg und mir wieder aus Dresden zugeschaltet Martin Kutz, freier Mitarbeiter im KSI und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt SCATS AI. SCATS AI steht für Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence und ist auch gleichzeitig wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Religionspädagogik an der TU Dresden. Hallo Martin.
Hallo André.
Letztes Mal haben wir ja mit Celia Sokolowski vom Landesverband der Volkshochschulen in NRW über die Digitalisierung in den Bildungseinrichtungen gesprochen. Ich finde, das war ein sehr spannender Austausch. Und unser Gespräch mit Frau Sokolowski wird voraussichtlich ab kommender Woche dann auch über die üblichen Plattformen unter dem Label Digitaler Espresso als Podcast abrufbar sein. Wenn Sie den Podcast anschließend abonnieren, werden Sie auch rechtzeitig über die neu erscheinenden Folgen immer informiert. Aber nun zum heutigen Thema. Martin, wie ist das eigentlich? Wir sprechen ja heute über das Thema Analphabetismus. Ist das was, womit du dich schon in der Vergangenheit irgendwie, also vor der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung beschäftigt hast oder hast du da noch keinen Bezug zu gehabt?
Ganz ehrlich, André, also ich muss sagen, mit Analphabetismus habe ich mich vorher noch nicht wirklich beschäftigt. Ich kann mich allerdings an eine Fernsehwerbung erinnern, es muss jetzt schon einige Jahre her sein. Da stand am Ende was davon, dass Millionen Menschen in Deutschland nicht lesen und schreiben können. Die ist, glaube ich, ja fast zur Legende geworden. Diese Fernsehwerbung ist aufgegriffen worden, satirisch. Und dann hieß es da mal, Millionen Menschen in Deutschland verstehen kein Sächsisch oder Bayerisch oder Kölsch, irgendwie sowas. Aber das war es dann ehrlich gesagt auch.
Ja, ich habe auch irgendwie im Kopf sowas wie Alpha-Telefon oder so. Ne? Genau, kommen wir ja vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich habe auch ehrlich gesagt vorher mit dem Thema Analphabetismus noch nicht viel zu tun gehabt, auch nicht beruflich oder dergleichen. Insofern bin ich sehr gespannt auf unseren heutigen Gast, den wir uns wieder eingeladen haben, der uns jetzt gerade zu der Thematik was wird sagen können und der uns vielleicht auch erklären kann, warum das in irgendeiner Weise auch mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat. Aber bevor Sie das Wort haben, Herr Heder, würde ich nochmal Martin die Möglichkeit geben, Sie kurz vorzustellen.
Ja, also das stimmt natürlich. Die Problematik des Analphabetismus betrifft tatsächlich einen nicht zu vernachlässigen Teil der Bevölkerung. Ich möchte aber gerne zu meiner Verteidigung, warum ich das Thema für nicht so relevant gehalten habe, dennoch ein paar Zahlen nennen. Und zwar, also vor 200 Jahren war es so, dass 12% der Erwachsenen weltweit lesen und schreiben konnten. Diese Verhältnisse haben sich völlig umgedreht. Also 2010 war es so, dass etwa 15% der Erwachsenen nicht lesen und schreiben konnten. Da dachte ich, naja, also zumindest in Deutschland könnte man dann doch vielleicht eher sagen, dass das Thema vielleicht irgendwie passé ist. Und dazu kommt ja dann auch noch jetzt die Digitalisierung. Ja, in einer digitalen Welt kommunizieren wir per Sprachnachricht, per Videonachricht oder wir schicken uns einfach nur ein Smiley zu. Da könnte man sich ja fragen, warum brauchen wir denn überhaupt noch Lese- oder Schreibkompetenzen? Dazu wird uns sicherlich gleich Herr Häder etwas sagen können und ich freue mich deshalb sehr, Sie hier an dieser Stelle am digitalen Espresso-Stehtisch begrüßen zu dürfen. Herr Häder, Sie haben große Praxiserfahrung bereits. Sie haben in der Erwachsenenbildung einen Vollzeit-Alphabetisierungskurs als Modellprojekt konzipiert, aber auch geleitet. Dann sind Sie 2006 zum Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. gewechselt, haben dort 2016 sogar die Geschäftsführung übernommen. Im letzten Sommer haben sie sich zurückgezogen, weil sie sich mehr auf die Projekte konzentrieren wollten, nämlich das Alpha-Telefon und auf Alpha-Bot. Also erstmal nochmal herzlich willkommen, Herr Hedder. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Anmoderation. Sie haben gesagt, vor 200 Jahren konnten 12% der Menschen lesen. Heute sind es vielleicht 12%, die es nicht können. Da ist vielleicht schon ein erster Aufhänger. Während man früher auf die 12% derjenigen geguckt hat, die lesen konnte und die bewundernd angeguckt hat, ist es heute so, dass wir nach den 12%, die nicht lesen und schreiben können, suchen. Die verstecken sich, die zeigen sich nicht ständig. Das vielleicht als Übergang dazu, dass Menschen, die nicht lesen und schreiben können, alles Mögliche, häufig alles Mögliche probieren, um nicht in Erscheinung zu treten. Und dass sie auf der anderen Seite jedes Hilfsmittel gut benötigen können, um die täglichen Herausforderungen im Alltag zu bewältigen. Und das ist mir erstmal jedes Hilfsmittel willkommen. Ich stelle mir das, wenn ich das am Anfang so sagen darf, wenn ich ein älterer Mensch bin und ich bin bewegungseingeschränkt, dann fange ich irgendwann an, dass ich mich vielleicht auf den Rollator einlasse, obwohl das natürlich doof aussieht. Wenn man vorher immer mobil war, auf einmal ist man immobil. Und der Rollator ist eine gute Hilfe und da würde auch keiner das wegdiskutieren wollen, sondern jeder wird sagen, dass jemand, der nicht gut laufen kann, einen Rollator benutzt, das macht absolut Sinn. Dass jemand, der nicht so gut lesen und schreiben kann, jedes Hilfsmittel nutzt, um an seine Informationen zu kommen, um barrierefrei weiterzukommen, das ist noch nicht so angekommen und wird auch noch nicht so toleriert. Also auch Smartphones, alle technischen Möglichkeiten einzusetzen, um für sich mehr Selbstwert zu fühlen und den nächsten Schritt gehen zu können, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann sind wir schon mittendrin im Thema.
Und genau da haben Sie ja jetzt angeboten, dieses Alpha-Telefon, also schon seit einigen Jahren. Und das eben auch mit einer massenwirksamen Werbung sehr gut verkauft. Ja, und jetzt bieten Sie eben dieses Alpha-Bot an. Ist das vielleicht ein Ersatz fürs Alpha-Telefon oder was hat es denn überhaupt damit auf sich?
Grundsätzlich versuchen wir als Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung mit dem Alpha-Telefon Menschen anzusprechen. Wir wollen Menschen in Problemlagen, wenn sie Leidensdruck haben, wenn sie einfach für sich erkennen, oh, ich komme so nicht mehr weiter, wollen wir eine Möglichkeit bieten mit dieser Hotline, dass sie bei uns anrufen können. Da rufen Menschen an, die zum Beispiel sagen, dass ihr Kind jetzt eingeschult wird und das also immer drängender wird, dass sie den abends auch vorlesen wollen oder denen helfen wollen bei den Hausaufgaben. Da rufen Menschen an, die sagen, mein Partner hat mich verlassen und der hat eigentlich allen Schreibkram gemacht. Was soll ich denn jetzt tun? Da rufen Menschen an, die sagen, im Job läuft es so super, mein Chef hat mir eine Beförderung angeboten, da muss ich aber Schriftkram machen. Was mache ich denn jetzt? Also häufig ist es so, dass die Menschen, die bei uns anrufen, eine aktuelle Problemlage haben, wie bei vielen anderen Hotlines und Beratungstelefonen auch. Und das ist eine Möglichkeit des Zugangs, dass diese 6,2 Millionen, die die Leo-Studie 2018 eben filtriert hat, dass diese Menschen eine Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeit bekommen. Aber natürlich reicht ein Telefon nicht aus. Und natürlich reicht es auch nicht aus, Lese- und Schreibkurse anzubieten und zu hoffen, dass die Menschen die finden und auch nutzen. Sondern wir müssen ganz, ganz viele einzelne Mosaiksteine der Unterstützung haben, damit wir die Menschen erreichen und die für sich sagen, ja, das ist mein Part. Und Alphabot, das, was heute auch so im Fokus steht, ist also etwas, wo wir ein Chatbot nutzen wollen. Chatbots kennen wir häufig von Firmen, wo die Most Frequently Asked Questions zum Beispiel über eine Computerstimme bearbeitet werden etc.
Darf ich da kurz mal zwischenfragen, weil ich jetzt auch wissenschaftliche Artikel mal dazu gelesen habe, da kommt jetzt so langsam die Differenzierung auf zwischen Chatbot und Voicebot. Also es ist tatsächlich ein System, das mit Stimme arbeitet, ja, weil das wäre natürlich auch für Menschen mit geringer Literalität auch schwierig, dann eben da ein schriftbasiertes System zu bedienen.
Genau, wir arbeiten zweispurig. Es ist sowohl möglich, schriftbasiert da was einzugeben, aber man kann auch reinsprechen. Das ist schon das Spannende bei unserem ersten Prototypen, den wir ausprobiert haben. Ich muss dazu sagen, wir sind ein Forschungsprojekt, gefördert über das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und die FH Münster mit seiner Gesellschaft, die gerade für digitale Fragen zuständig ist, das ist der Hauptprojekt. Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Schon in dem ersten Chatbot, den wir getestet haben, haben wir herausbekommen, dass Menschen, die wenig lesen oder gar nicht lesen und schreiben können, insbesondere die Sprachfunktion nutzen. Das heißt, die sprechen da rein und die benutzen das ganz versiert, häufig viel versierter, als wir das sonst nutzen, und lassen sich dann auch das Ergebnis vorlesen. Das Interessante an diesem Chatbot ist für mich als Bildungsvertreter aber auch, dass das, was die reinsprechen, direkt bei Ihnen auf dem Handy, auf dem Smartphone als Text erscheint. Und so gestaltet sich auch Lernen. Also Lernen läuft nicht nur über Tafelkreide nach dem Motto, ich schreibe jetzt mal ein Wort an und ihr schreibt das alle ab und merkt euch, wie es geschrieben wird. Nein, Lernen funktioniert häufig auch über das Sehen, über das gesprochene Wort und das nachher als Schriftwort zu sehen. Häufig sind Menschen, die Lese- und Schreibschwierigkeiten haben, artikulieren nicht so deutlich, und viele Wörter in Deutschland, viele Worte bei uns sind ja auch nicht so einfach herleitbar, wie sie geschrieben werden. Und etwas reinzusprechen und nachher das Wort zu sehen, wie es geschrieben wird, das hat auch schon seine Berechtigung, und das wird auch dazu beitragen, dass Menschen dann auch besser lesen und schreiben können.
Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurück machen, mal ganz pragmatisch. Alpha Telefon ist eben schon angesprochen worden. Die Werbung hatte eine, damals hat man noch nicht von viraler Werbung gesprochen, aber es war vielleicht das, was man heute als virale Werbung bezeichnet. Das sieht man ja heutzutage nicht mehr großartig. Wie erreichen Sie überhaupt Ihre Zielgruppe? Denn das ist ja oftmals das Problem. Also selbst wenn ich jetzt über den Chatbot mich informieren will, muss ich im Prinzip Texte lesen. Oder wenn ich herausfinden will, brauche ich dafür eine App oder was muss ich dafür machen? Ich muss ja irgendwie einen Zugang zu Ihnen finden, um zu wissen, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Wie gelingt Ihnen das?
Ja. Also natürlich sind gerade solche Sachen wie Fernsehwerbung, die damals auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurden, sind absolut wichtig. Aber wir stellen auch beim Alpha-Telefon fest, weil wir immer auch fragen, oh, wie sind Sie denn zu uns gekommen? Die Menschen können ja anonym bei uns anrufen, dass häufig über Mundpropaganda das auch läuft. Das heißt, Menschen, die nicht lesen und schreiben können, befinden sich häufig in Peergroups, in sozialen Gefügen, wo sie nicht die Einzigen sind, während, das hatten wir eben auch schon in der Anmoderation, wenn wir dreimal überlegen, wie viele Leute kennen wir in unserem privaten Umfeld, die mit dem Lesen und Schreiben Schwierigkeiten haben, dann werden wir vielleicht bei 1 ankommen, aber unter Umständen auch bei 0. Das heißt, die Menschen leben natürlich in bestimmten Zirkeln und auch in bestimmten, ja, Umfelden, und die erreicht man häufig über die Ansprache, dass sie sich untereinander darüber informieren. Aber ganz wichtig sind zum Beispiel auch so Quartiersmanagement, Quartiersarbeit. Wenn ich zum Beispiel hier bei uns, ich komme in Münster, wenn ich sonntags in die Fahrbücherei gehe hier, um für die Kinder auch Bücher zu holen, dann sieht man, dass die in einem Regal leicht lesbare Lektüre haben. Also die ich kenne, die wirklich für Menschen sind, die nicht lesen und schreiben können. Und da haben wir damals auch mit der Zeitung Bibliothekar oder die kirchliche Zeitung auch, die haben das vorgestellt etc. Das heißt, solche Sachen sind wichtig, und man glaubt eigentlich nicht, wenn man sich mit dem Thema nicht so beschäftigt, an wie vielen Stellen das dann doch sichtbar wird. So, das heißt, Ehrenamtliche, also Menschen, die im Ehrenamt sagen, oh, ich bin Lehrerin oder Lehrer gewesen, ich bin jetzt in Pension, ich möchte gerne jemanden, der zum Beispiel geflüchtet ist oder jemanden, der die Deutsch als Muttersprache hat, unterstützen, damit die so die nächsten Schritte gehen können. Das sind häufig soziale Institutionen, die sich da einsetzen, und dann wird das auch bekannter. Nichtsdestotrotz, es gibt 6,2 Millionen Erwachsene, die so rudimentäre Lese- und Schreibkenntnisse haben wie vergleichbar einem Kind, das in der dritten Klasse ist. Und weniger als 1% derjenigen besuchen einen Lese- und Schreibkurs. Das heißt, es ist so viel Potenzial und so viel notwendig und nötig, dass wir die Menschen erreichen, dass ich froh bin über, ja, jeden Mosaikstein an Möglichkeiten, auf sie zuzugehen und sie zu unterstützen.
Und nochmal zur Funktionsweise des Alphabots. Also man kann sich dann mit diesem System unterhalten, einen Dialog führen, und das weist einen dann auf Lernangebote hin, oder ist es selber schon ein Trainingssystem?
Ja, wir haben ja den ersten Prototypen zum Thema Bundestagswahl jetzt gestartet. Unsere Zielsetzung ist nicht, sie zu fischen, die Menschen zu fischen und dann direkt in Lese- und Schreibkurs zu stecken. oder sie darauf aufmerksam zu machen, sondern unsere erste Frage ist, wir nehmen uns ein Thema vor und dieses Thema wollen wir leicht verständlich aufbereiten, dass Menschen, die also das Thema jetzt angehen wollen, für sich Informationen bekommen und dann unter Umständen sagen, im besten Fall, oh, jetzt habe ich das verstanden, wie das geht mit der Briefwahl. Ich weiß jetzt, was Erststimme und Zweitstimme ist, etc. Und ich kann jetzt eine bewusste Entscheidung für mich treffen. Und in diesem Forschungsprojekt wollen wir eben verschiedene Prototypen testen und der Frage nachgehen, und das ist wirklich eine Forschungsfrage, ob Chatbots ein Mosaikstein sein können, ein Hilfsmittel sein können, dass es Menschen mit Lese- und Schreibproblemen ermöglicht, demnächst kompetenter, selbstbewusster ihren Alltag anzugehen. Und dann in einem zweiten und dritten Schritt wollen wir natürlich Ihnen auch empfehlen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie andere Dinge für sich bearbeiten wollen. Es gibt das Alpha-Telefon, es gibt Lese- und Schreibkurse in Ihrer Nähe und es gibt unter Umständen die Fahrbücherei um die Ecke, wo man auch Literatur bekommen kann, zum Beispiel.
Aber dann verstehe ich das richtig, dass der Alpha-Bot selber auch Informationen bereitstellt, also auch inhaltliche Informationen bereitstellt und nicht nur ein Verweis ist auf Lernangebote, auf Kurse, wo ich mich dann weiter irgendwie bilden kann, sondern er ist tatsächlich selber sozusagen eine Informationsquelle.
Ganz genau. Ganz genau. Das Spannende ist, wenn ich das vielleicht zur Bundestagswahl mal sagen darf, wir haben das Thema Bundestagswahl uns rausgenommen, weil das Thema Bundestagswahl in aller Munde ist und wir so also auch den Background dafür hatten, dass Menschen, die nicht lesen und schreiben können oder wenig, die aber auch eingeladen werden zur Bundestagswahl, auf dieses Thema kommen. So ist also auf der einen Seite unter Umständen Leidensdruck, aber auch ein Wissensdurst da. Und die Bundestagswahl, wenn ich das mal so überspitzt sagen darf, die kann man eigentlich vergleichen fast wie mit einer Fußball-WM. Die Bundestagswahl, das Thema, ist 4 Wochen lang virulent. Also das erste Triel zum Beispiel im Fernsehen ist am 29.08. gelaufen, der Kanzlerkandidaten. 4 Wochen vor der Bundestagswahl. Eine Fußball-Weltmeisterschaft hat das Eröffnungsspiel und 4 Wochen später das Endspiel. Und bis zum Endspiel kapriziert sich alles darauf und fast jeder in unserer Gesellschaft kommt um das Thema Fußball-Weltmeisterschaft nicht drumherum. Und wenn Sie die letzten, wenn Sie die Wochen im September mal überlegen, um das Thema Bundestagswahl sind wir auch alle nicht drumherum gekommen. Deswegen haben wir das Thema rausgenommen und haben alles, was sich darum rankt, versucht ganz einfach, leicht verständlich zu beschreiben, in diesem Chatbot aufzunehmen und Menschen konnten dann da einfach ihre Fragen stellen.
Sind das denn dann, ich sage jetzt mal, in Zukunft dann immer die Themen, die jetzt so die Gassenhauer sind, wo man sagt, da kommt keiner dran vorbei, die sind für alle wichtig? Oder wird sich das in Zukunft auch weiter ausdifferenzieren, dass man auch in unterschiedliche Themen mal sich reinarbeiten kann oder die vielleicht lebensweltlichen Bezug haben?
Ich könnte mir vorstellen, dass ich kann natürlich nun auch nicht in die Zukunft gucken, aber dass Chatbots eine Möglichkeit sind, demnächst umfassend ganz, ganz viele Themen abzudenken. Grundsätzlich von der Funktion und von der Arbeitsweise ist es ja so, dass man Fragen reinstellt und Antworten bekommt und der Logarithmus erkennt die Fragen, die gekommen sind, also Signalwörter erscheinen etc. Wenn ich in unserem Bundestagswahl-Chatbot reinfrage und sage, was ist eigentlich Briefwahl, dann erkennt er das Wort was ist und Briefwahl und nimmt aus einem ganzen Fundus an Antworten die raus, wo es die höchste Trefferquote gibt. So ein ganz einfaches Algorithmus. Und natürlich kann man das bei allen Themen, die wichtig sind, gesellschaftlich relevant sind oder überhaupt bei allen Themen, kann man das sukzessive aufbauen und so das eben schaffen, dass Menschen einfache, leichte, verständliche Informationen bekommen.
Wie wird da die Qualität der Informationen gesichert? Ich meine, es gibt ja auch viele Informationen im Netz, die jetzt zweifelhaft sind. Also wie kann man garantieren, dass die Leute dann auch vernünftige Informationen bekommen?
Ja, das sind natürlich Fragen, die man auch die in der Zukunft immer weiter auch ausdifferenzieren muss, wo man klarkriegen muss, wer ist eigentlich derjenige, der diese Informationen bereitstellt. Aber wenn man bei Bundestagswahl bleibt, ist es ja zum Beispiel so, dass der Wahl-O-Mat, der auch erst 4 Wochen vor der Bundestagswahl, also am 2.9. freigeschaltet wurde, eigentlich etwas ist von der Bundeszentrale für politische Bildung, der allgemein anerkannt ist. Und natürlich verweisen wir in unserem Chatbot zum Beispiel darauf, wenn man weitere Informationen bekommen kann und auch auf andere Dinge, die geprüft und die ordentlich sind. Und genauso kann es andersrum auch laufen, dass diese Anbieter von der Bundeszentrale für politische Bildung eben auf leicht lesbare, leicht verständliche andere Module eben aufmerksam macht. Und so muss ich das sukzessive nach und nach aufbauen.
Gibt es denn zu dem Bereich, also zu dem Forschungsbereich Bundestagswahl schon erste Ergebnisse aus dem Projekt? Also wie viele Teilnehmende zum Beispiel mit dabei waren?
Ja, also wir haben bei unserem ersten Prototyp den nicht offiziell freigeschaltet, weil bei einem Chatbot ist es ja so, dass man da entweder reinspricht oder was reingibt. Und die Verläufe der Kommunikation können wir natürlich anonymisiert sehen. Also wenn jemand da rein sagt und sagt, was mache ich eigentlich mit der Erststimme, dann können wir das als Schrifttext eben sehen, was jemand reingesprochen hat und die Antwort darauf geben. Und durch die eingegebenen Fragen und Antworten können wir den natürlich optimieren. Und wir wollten bei diesem ersten Probemodul natürlich insbesondere die Menschen haben und deren Rückmeldung haben, für die wir das gemacht haben. Das heißt, wir haben ganz konkret Menschen angesprochen, die in Lese- und Schreibkursen sind, oder haben Kursleitende angesprochen, ob sie den mal mit ihrer Lerngruppe testen wollen, und haben dann insbesondere auch Einzelgespräche geführt und Rückmeldungen eingeholt. Und wenn ich mal eine Rückmeldung schon mal geben darf, nun bin ich ja schon lange im Geschäft, aber ich war wieder einmal überrascht, dass zum Beispiel die Frage, die ja ganz klar auf der Hand liegt, wann ist eigentlich die Bundestagswahl? Die haben wir beantwortet mit, die Bundestagswahl ist am Sonntag, dem 26.09. Du hast die Möglichkeit, sowohl in einem Wahllokal zu wählen oder die Briefwahl zu machen. Und ich hatte noch einen Satz mehr, den müsste ich so. Die Rückmeldung von Personen in Einzelgesprächen war, das sind mir zu viel Informationen. Eigentlich müsste es doch reichen zu sagen, die Bundestagswahl ist am Sonntag, dem 26.09. Das heißt, ich werde auch immer wieder zurückgeworfen auf meinen eigenen Bildungshintergrund und mein Sendungsbewusstsein, jemandem zu sagen, wie die Welt funktioniert und was das Nächste ist. Und da zurückzutreten und zu sagen, nein, die Protagonisten, für die wir das machen, die haben die Frage, wann ist die Bundestagswahl? Und nicht, ob sie Briefwahl machen können. Dann fragen die schon danach.
Auf die wesentliche Information beschränkt, kann man sagen.
Genau. Und da müssen wir uns weiter auch in allen Bereichen auch weiter eben fokussieren auf das, was eigentlich das Bedürfnis ist.
Ja, ich hätte mal noch eine generelle Frage zum Alphabot. Und zwar, wenn der sozusagen ja ein Informationsangebot liefert, könnte man da nicht diesen Zwischenschritt direkt auslassen und mit diesem Chatbot-System direkt Lernangebote zur Verfügung stellen?
Was meinen Sie mit Lernangeboten?
Also dass die Lernangebote, auf die dieses System verweist, wo man eben dann lesen, schreiben, lernen kann oder verbessern kann, dass die dann auch direkt über dieses System stattfinden und gar nicht unbedingt irgendwie mit einer Person in Verbindung gebracht werden, sondern dass alles in einem virtuellen Raum stattfindet.
Das ist etwas, was wir auf jeden Fall mit auch uns auf die Fahne geschrieben haben, das auch mit zu erforschen. Natürlich ist es so, wenn ich in einen Lese- und Schreibkurs gehe, dann habe ich eine Menge Hemmschwellen zu überwinden. Also ich bin damals in der Schule womöglich gescheitert und soll jetzt in die Volkshochschule gehen, wo es einen Tafelkreidekurs gibt, was ich damals schon nicht geschafft habe. Ich bin mit einer Gruppe zusammen, wo ich davon ausgehe, alle anderen können es besser. Ich gehe in einen Kurs und muss aber meine Fahrkarte bezahlen, ich muss den Kurs bezahlen. Also alles Hemmschwellen, der Kurs findet über Tag statt, ich bin aber berufstätig, die überwunden werden müssen. Und das ist unter Umständen digital ganz anders auch abzubilden und zu machen. Nicht für alle, aber für einige. Und wir wollen auf jeden Fall auf Dauer über den Chatbot auch zumindest die Wege aufzeichnen, die es gibt. Es gibt einen Kurs vor Ort, es gibt das Alpha-Telefon zur Beratung, es gibt aber auch die Möglichkeit, Online-Lernprogramme zu nutzen oder.
Ich habe mal gehört, dass für manche Leute, die in einen Präsenzkurs gehen, es insofern einen Vorteil gibt, dass die Kursleitenden auch ein Stück weit so eine Art Beratungsfunktion einnehmen oder so eine Art Vertrauensperson sind, die dann oftmals auch zu Rate gezogen werden, wenn es um andere Fragen geht, um Verwaltungsfragen oder dergleichen. Das fällt ja vielleicht bei so einem Online-Kurs weg. Ist das ein Problem?
Ich finde, das ist ein Problem. Das muss ich ganz häufig so sagen. Also genau das, was Sie schildern, wird häufig ja kritisiert, dass gesagt wird, warum gehen Leute in den Kursen, wenn im Fokus gar nicht steht, was haben Sie eigentlich in 5 Jahren gelernt, welchen Quantensprung an Entwicklung haben Sie gemacht, sondern wenn es eigentlich um eine soziale Beziehung geht, um Personen, die sich austauschen und die Hilfe untereinander sich geben. Für mich ist ein Lese- und Schreibkurs und jedes Angebot dann eben sinnvoll, wenn der Mensch, der zu mir kommt, mit seinen Fragen und Nöten ein Stück weiterkommt. Und wenn er mit dem Schreiben zu mir kommt und sagt, ich habe vom Gerichtsvollzieher was gekommen, ich verstehe das aber nicht, können wir uns das mal angucken, dann ist das natürlich keine messbare Größe, wo man nachher sagen kann, oh, jetzt kann er richtig gut lesen. Aber wir haben dem Menschen individuell geholfen, in seinem Alltag weiterzukommen. Und das ist Dienst am Menschen und damit passt das.
Ja, ich glaube, da gibt es noch viele, viele Fragen, die wir mit Ihnen hier noch intensiv diskutieren können. Wir sind jetzt sozusagen mit der Prüfphase unseres Espressos durch. Wir haben von Ihnen, glaube ich, ganz vieles mitgenommen. An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, Herr Heder, dafür, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Für uns geht es jetzt gleich nochmal hier in der Live-Veranstaltung weiter. Dann haben Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Möglichkeit, auch mit uns weiter zu diskutieren. Wenn Sie bei einer zukünftigen Veranstaltung auch gerne live mit dabei sein wollen, haben Sie die Möglichkeit, das nächste Mal am 2. Dezember diesen Jahres, da geht es um das Thema inklusive KI und wir diskutieren mit Professor Dr. Nils Pinkwart. Also hier herzliche Einladung, seien Sie live mit dabei, melden Sie sich an. Und ansonsten haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Veranstaltung nachträglich abzurufen als Podcast. Wenn Sie dort weitere Informationen suchen, können Sie das über die normalen Podcast-Plattformen tun oder gehen auf die Internetseite digitalerespresso.de. Wenn Sie sich über das Thema Alphabetisierung noch etwas weiter informieren wollen oder über den Bundesverband Alphabetisierung, dann finden Sie dort Informationen unter der Adresse alphabetisierung.de. Ich sage ganz herzlichen Dank an unseren Gast und an dich natürlich, lieber Martin, und freue mich schon auf die nächste Diskussion.
Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.